Also, ah, gut, okay. Bitte denken Sie an die Vorlesung. Bitte denken Sie an die Vorlesung am Donnerstag. Das ist die Vorlesung statt dieses Dienstags, letzte Woche, die vom Herrn Rauhut beansprucht wurde. So, wir fangen auch gleich mit etwas Neuem an, und das ist das Thema Bäume. Bäume, also das sind spezielle Graphen, die eine sehr große Rolle spielen in der Informatik und in der Graphentheorie. Wir halten in diesem Paragraphen einen Graph G mit Knotenmenge V und Kantenmenge E fest. Und um Trivialitäten zu vermeiden, setze ich voraus, dass die Knotenmenge nicht leer ist, dass es also mindestens einen Knoten gibt. 3,23 ist die Definition von Baum. Der Graph heißt Wald. Wenn er aus Bäumen besteht, und das heißt einfach, falls G keine Kreise enthält, ein kreisfreier Graph ist ein Wald. Das ist das, was Sie sich merken sollten. Bitte beachten Sie oder denken Sie daran, dass ein Kreis mindestens die Länge 3 hat, also 3 verschiedene Kanten, die zu einem Kreis geschlossen sind oder mehr. Ein zusammenhängender, ZSHGD, ein zusammenhängender Wald heißt Baum. Also ein Baum ist ein zusammenhängender, kreisfreier Graph, und das kreisfrei bedeutet, wenn Sie sich das überlegen, das kreisfrei und zusammenhängend bedeutet, dass es zu je zwei Knoten genau einen Weg gibt zwischen diesen beiden Knoten. Zusammenhang bedeutet, dass es mindestens einen Weg gibt, und kreisfrei bedeutet, dass es genau einen gibt. Blätter sind Knoten, die außen sind, also ist G ein Baum. Und V aus V vom Grad 1. Das heißt, geht genau eine Kante von V ab, dann nennt man V auch ein Blatt. Also eine sehr schöne, anschauliche Bezeichnung. Also sowas. Wäre ein Baum. Ja, und wenn Sie hier jetzt noch zum Beispiel diese Kante einfügen würden, hätten Sie einen Kreis, dann ist das kein Baum mehr. Und diese Geräte hier, das sind die Blätter. Das sind die, die am Baum außen sind. Und wenn Sie mehrere Zusammenhangskomponenten haben, die aus Bäumen bestehen, dann nennt man das einen Wald. So, einige Charakterisierungen von Bäumen möchte ich angeben. Das erste ist nur eine kleine Bemerkung. Es gibt immer Blätter in einem Baum und dann natürlich auch in einem Wald. Sei G ein Baum, der sogar mehr als einen Knoten haben soll. Und dann wähle ich einen Pfad maximaler Länge. Alle unsere Graphen sind endlich, also diese Wahlen, zum Beispiel maximale Pfade oder Pfade maximaler Länge, sind wohl definiert. Und sei W gleich V0, V1 bis Vm. Ein Pfad maximaler Länge. Unter allen Pfaden, die es in G gibt, betrachte ich einen, der so lang ist, wie es nur geht, maximaler Länge. Bitte erinnern Sie sich, dass Pfad bedeutet, dass die Knoten paarweise verschieden sein sollen hier, die hier vorkommen. Dann sind die Endknoten dieses Pfades, also V0 und Vm, Blätter. Und es ist auch noch V0 von Vm verschieden. Also es gibt immer mindestens zwei Blätter in einem Baum, der mindestens zwei Knoten hat. Beweis. Also angenommen, das V0 wäre kein Blatt, dann könnte ich, also hier ist das V0, hier ist das V1 und dann geht es hier so weiter irgendwie. Hier ist ein VI und hier ist mein VM. Angenommen, das V0 ist kein Blatt. Ja, dann kann ich doch da noch was dranhängen. Das nenne ich mal V. Ja? Also dann existiert ein Nachbar V aus Gamma von V0, der von V1 verschieden ist. Denn Blatt hieß ja gerade, die Anzahl der Nachbarn ist genau 1. Wenn es kein Blatt ist, hat es mindestens zwei Nachbarn. Wäre V gleich VI für ein, also V ist ungleich V1, für ein anderes I zwischen 2 und M. Also wenn das hier, das V zufällig so ein VI wäre, dann hätten Sie natürlich in diesem Baum einen Kreis, was nicht sein kann. Ja? Dann gäbe es einen Kreis, in G, was aber nicht sein kann, weil unser Graph ein Baum ist. Also das V ist auch gleich, ist von allen diesen VIs verschieden, dann wäre aber dieser Weg länger. Ja? Damit wäre V, V0, V1 bis Vm ein längerer Pfad. Als W, das ist ein Widerspruch zu unserer Wahl. Also wir können das trivialerweise nach außen verlängern, wenn das kein Blatt ist. Und analog, das ist ja vollkommen symmetrisch die Aussage in V0 und Vm, analog zeigt man, Vm ist Blatt. Und jetzt müssen wir nur noch zeigen, dass V0 ungleich Vm ist. Ja, ist V0 gleich Vm, dann gibt es ja überhaupt keine Kante, die von V0 abgeht. Sonst hätten Sie ja schon einen Pfad der Länge mindestens 1. Dann muss der Pfad die Länge 0 haben, dann ist M gleich 0 und V gleich V0, was wir aber ausgeschlossen haben, weil wir mindestens zwei Knoten vorausgesetzt haben. Übrigens, der Baum, der nur aus einem Knoten besteht, ist auch ein Baum. Also der Graph, der nur aus einem Knoten besteht, ist auch ein Baum. So, hier kommt eine ganz nützliche Charakterisierung von Bäumen durch die Anzahl der Kanten im Verhältnis oder im Vergleich zur Anzahl der Knoten. Das kann man ständig gebrauchen, 325 Satz. Sei G zusammenhängend. Dann gilt folgende Äquivalenz. G ist Baum. Das ist natürlich etwas, was Sie sehr leicht mit den Algorithmen, die wir schon kennen, testen können. Sie können ja zählen, wie viele Knoten und wie viele Kanten es gibt. Und Sie können den Zusammenhang testen mit dem Breadth-First-Search-Algorithmus. Und das ist genau dann, wenn die Anzahl der Kanten um 1 kleiner ist als die Anzahl der Knoten. Nicht wahr? In diesem Beispiel habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Knoten und 6 Kanten. Das ist die Charakterisierung. Die Anzahl der... Bitte? Stimmt's nicht? Also, muss ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kanten und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Knoten. Okay, lassen Sie uns das beweisen. Nun, das macht man natürlich durch eine Induktion. Wissen Sie, wenn Sie hier so einen Baum haben und Sie wollen irgendwie sowas beweisen, dann lassen Sie einfach einen Knoten weg, ein Blatt weg und die zugehörige Kante, die ja eindeutig bestimmt ist, dann haben Sie wieder einen Baum, weil es zusammenhängend und kreisfrei ist. Und dann nach Induktion ist die Anzahl der Kanten um 1 kleiner als die Anzahl der Knoten. Und weil bei diesem Weglassen jeweils von beiden Sorten 1 weggelassen wurde, sind wir fertig. Das ist der Beweis, also vollkommen trivial. Also wir machen Induktion. Wobei V gleich 1 trivial ist, dann gibt es keine Kante und einen Knoten. Sei also V größer 1 und V aus V ein Blatt von G. So etwas existiert, das haben wir uns gerade überlegt. Dann ist die Nachbarschaft von V, also die Menge der Nachbarn, besteht nur aus einem Element. Das nenne ich V'. Und dann betrachte ich den Graphen, den ich erhalte, indem ich das V weglasse und die Kante von V nach V'. Dann ist das ein Baum. Das ist immer noch zusammenhängend und kreisfrei, weil es vorher zusammenhängend war und kreisfrei. Also Sie und daraus folgt nach Induktion. E minus 1 ist die Anzahl der Kanten von diesem Graphen. Ist die Anzahl der Knoten dieses Graphen minus 1 nach Induktion. Und Sie addieren 1, das heißt E gleich V minus 1. Also eine vollkommen einfache Idee. Machen wir die umgekehrte Richtung. Auch hier machen wir eine Induktion. Über die Anzahl der Knoten, wobei wieder V gleich 1 trivial ist. Also wir müssen zeigen, wenn die Anzahl der in einem zusammenhängenden Graphen, wenn die Anzahl der Kanten um 1 kleiner ist als die Anzahl der Knoten, dann ist das ein Baum. Das müssen wir zeigen. Und natürlich, wenn es nur einen Knoten gibt, dann gibt es keine Kante und dann ist das ein Baum. Ja, sei also V größer 1. Und wir zeigen, dass der Grad, ja, wenn, was passiert, wenn das, ja, wir wollen wieder den gleichen Trick anwenden wie eben. Wir wollen wieder ein Blatt dieses Baumes, ja, wir wissen noch nicht, dass es ein Baum ist. Es ist nur ein Graph. Theoretisch könnte es auch überhaupt keine Blätter geben, also keine Knoten vom Grad 1, und das müssen wir ausschließen. Wenn es einen Knoten vom Grad 1 gibt, dann können wir den und die zugehörige Kante entfernen, haben wieder die gleiche Voraussetzung für den kleineren Graphen erfüllt, wissen, dass das ein Baum ist, dann war der ursprüngliche Graph auch ein Baum. Also wir müssen ausschließen, dass Folgendes zutrifft. Also angenommen, der Grad von V ist größer als 1 für alle V aus V. Das ist der schlechte Fall. Naja, aber da verwenden wir das 3,5, um einen Widerspruch zu erhalten zu unserer Voraussetzung. Also die Voraussetzung ist, das gilt. Wenn wir über alle Grade summieren, erhalten wir das Doppelte der Kantenanzahl nach 3,5. Jetzt verwenden wir die Voraussetzung, das ist 2 mal V minus 2. Das ist sicherlich kleiner als 2 mal V. Das ist gleich, wenn wir summieren über alle Knoten, die Zahl 2. Das ist aber kleiner gleich jetzt, weil der Grad von V ist größer als 1, dann ist der Grad von V größer gleich 2, weil der Grad eine ganze Zahl ist. Also hier verwende ich Deck V ist größer gleich 2 für alle V aus V. Also habe ich hier die Summe über alle Grade, ist kleiner als die Summe über alle Grade, ein Widerspruch. Und damit sind wir jetzt auch fertig. Wir wissen jetzt, also existiert in G ein V aus V mit Deck V gleich 1. Deck V gleich 0 geht nicht, sonst wäre der Graph nicht zusammenhängend. Ja? Also wir verwenden alles, Sie sehen. Also nehme ich, also sei Gamma von V gleich V' und G', der Graph V ohne V, E ohne V, V'. So, jetzt habe ich einen, weil ich vorher einen Knoten und die zugehörige Kante und den Knoten vom Grad 1 weggelassen habe, ist der verbleibende Graph immer noch zusammenhängend, das ist leicht zu sehen. G ist zusammenhängend, G' meine ich. G' ist immer noch zusammenhängend und es gilt, ja, die Anzahl der Kanten von G' ist die Anzahl der Knoten von G', das ist ja Anzahl der Kanten von E minus 1, Anzahl der Knoten von E minus 1, minus 1, also folgt durch Induktion, G' ist Baum und dann nach der Konstruktion von G' aus G folgt daraus natürlich auch sehr leicht, dass G ein Baum ist. So. Also da das sind die Bäume und diese Charakterisierung von Bäumen mit der Anzahl der Kanten, das ist das Wichtige. Diese Bäume werden benötigt, um sogenannte Spannbäume zu definieren oder Gerüste, Definition. Ein Teilgraph. Sie wissen, was ein Teilgraph ist. Wir nehmen einfach eine Teilmenge der Knoten und eine Teilmenge der Kanten. Irgendwie, das definiert einen Teilgraphen. G' gleich G von V', E'. Also V' ist eine Teilmenge von V und E' ist eine Teilmenge von E, von G. Heißt Spannbaum. Manche sagen auch Gerüst, im Englischen Spanning Tree. Ich sage Spannbaum hier von G. Ja, falls G' ein Baum ist, der alle Knoten enthält. Falls G' ein Baum mit V' gleich V ist. Also ein Teilgraph, der ein Baum ist, der alle Knoten enthält. Deswegen auch Gerüst. Also wenn Sie hier, was weiß ich, irgendeinen Graphen aufzeichnen. Sowas. Ah, machen wir hier noch was dazu. Dann wäre ein Spannbaum. Sie sehen natürlich schon, Sie nehmen hier eine Kante und hier eine und hier eine und hier eine und hier eine. Ja? Das wäre ein Spannbaum. Das ist ein Baum, weil es keine Kreise gibt, aber jeder Knoten ist enthalten in diesem Baum. Sozusagen ein Spannbaum ist ein zusammenhängender Teilgraph eines, also wenn der Graph zusammenhängend ist, dann existiert auch ein Spannbaum, ist ein zusammenhängender Teilgraph mit minimaler Kantenzahl. Ja. Und deswegen ist das wichtig, sozusagen die minimale Anzahl der Wege, um den Zusammenhang zu gewährleisten und alle Abnehmer eines Elektrizitätsnetzwerkes noch mit Strom zu versorgen. Ja? Also, das ist die folgende Bemerkung. G besitzt Spannbaum genau dann, wenn G zusammenhängend ist. Also jeder zusammenhängende Baum besitzt einen Spannbaum. Haben Sie eine Frage? Nein, dann wenn Sie jetzt noch eine Kante dazu nehmen, also dann sehen Sie ja, dass Sie irgendwo einen Kreis schließen. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Knoten, also 5 Kanten, 2, 3, 4, 5. Wenn wir einen dazu nehmen, schließen wir irgendwo einen Kreis, also ist es kein Baum mehr. Das kommt. Passen Sie auf. Sie sind, ja, das kommt. Minimal bezieht sich auf etwas, was wir gleich definieren werden, aber wir brauchen vorher noch ein bisschen Vorbereitung. Beweis: Ein Baum ist zusammenhängend, nach Definition. Und wenn ein Teilgraph zusammenhängend ist, ist der Graph zusammenhängend. Zusammenhang können Sie ja so definieren, dass Sie sagen, zwischen je zwei Knoten gibt es einen Pfad oder einen Weg. Ja? Also hier, das machen wir so. Das folgt zum Beispiel aus 3,19. Das sage ich Ihnen nochmal, was das war. 3,19 besagte, wenn Sie einen Kreis haben in einem zusammenhängenden Graphen, ein Kreis, das ist ein Pfad mit V0 gleich Vm, oder von V0 bis Vm-1 ist es ein Pfad, ist das ein Kreis in G, dann können Sie eine Kante weglassen und es ist immer noch zusammenhängend. Ja, dann ist G gleiche Knotenmenge, aber bei der Kante lassen Sie etwa V0, V1 weg, immer noch zusammenhängend. Also wenn Sie in einem zusammenhängenden Graphen einen Kreis betrachten und daraus eine Kante weglassen, dann ist der verbleibende Teilgraph immer noch zusammenhängend. Das ist das 3,19. Das heißt, wenn Sie einen zusammenhängenden Baum haben und es ist kein, Entschuldigung, wenn Sie einen zusammenhängenden Graphen haben und es ist kein Baum, dann gibt es Kreise darin. Dann lassen Sie in dem Kreis, den Sie gefunden haben, eine Kante weg. Wenn es dann immer noch kein Baum ist, dann muss es wieder Kreise geben. Dann lassen Sie darin Kanten weg. Sie können so lange Kanten weglassen, sodass der Zusammenhang erhalten bleibt, bis die Anzahl der Kanten 1 weniger ist als die Anzahl der Knoten und das, was bleibt, ist ein Spannbaum. Ja, also durch sukzessives Weglassen von Kanten aus Kreisen erhält man einen Spannbaum. Das ist ein Existenzbeweis. Der zeigt also auch, dass ein Spannbaum in einem zusammenhängenden Graphen ein zusammenhängender Teilgraph mit minimaler Kantenzahl ist. Es ist natürlich nicht so einfach, in einem gegebenen komplizierten Graphen Kreise zu suchen und so weiter. Deswegen gebe ich Ihnen einen Algorithmus an, beziehungsweise wir haben schon einen Algorithmus, nämlich Breadth-First-Search-Algorithmus. Der uns einen Spannbaum liefert. Dort hatten wir nämlich in Wirklichkeit mehr ausgerechnet, als wir mussten. Dieser Algorithmus durchläuft alle Knoten eines Baumes. Und ich gebe Ihnen einfach diesen Algorithmus nochmal an, damit Sie wissen, was da passiert. Und dann überlegen wir uns, warum durch diesen Algorithmus ein Spannbaum bestimmt wird. Also Erinnerung. BFS. Die Eingabe. War der Graph G. Ja, zum Beispiel als Adjazenzmatrix. Und ein Startknoten S aus V. Die Ausgabe waren zwei Listen, D von V, für jedes V aus V, was uns die Distanz zum Startknoten angibt, wenn der Algorithmus zu Ende gelaufen ist, und Prä von V für Predecessor, der Vorgänger von V, für V aus V. Zunächst die Initialisierung. Wir setzen das D von V auf unendlich, außer für den Startknoten. Also if V gleich S, dV wird auf 0 gesetzt. Andernfalls wird die Distanz auf irgendein Symbol gesetzt,
was keine ganze Zahl ist, zum Beispiel unendlich. Und diese Liste der Predecessors wird mit dem leeren Symbol vorbesetzt. Das ist die Initialisierung. Dann wird eine Liste groß Q durch die leere Liste initialisiert. Groß Q steht für Q. In dieser Q stehen die noch nicht bearbeiteten Knoten und wir fangen mit S an, also, und dann werden diese Knoten bearbeitet in der Reihenfolge, wie sie reingekommen sind. Also das, was zuerst reingekommen ist, wird zuerst bearbeitet, first in, first out. Solange das also noch etwas enthält, diese Q, werden folgende Schritte durchgeführt. Das V wird mit dem ersten Element aus der Q belegt und die Q heißt, das V wird dann aus der Q entfernt. Das ist das erste Element, was in Q drin steht und das wird entfernt und auf V gesetzt. Und dann werden alle Nachbarn durchlaufen. Von diesem V, was momentan bearbeitet wird. Und dann wird nachgeschaut, ob der Nachbar schon markiert ist. Wenn er nicht markiert ist, also das ist D von U gleich unendlich, dann werden folgende Schritte durchgeführt. Dann wird das D von U gesetzt, und zwar mit dem D von V, das V ist der momentane Knoten, plus 1. Der Vorgänger von U wird auf das V gesetzt, weil wir von dem V auf das U gekommen sind. Und dann wird das U, was noch nicht markiert war und noch auch nicht betrachtet wurde vorher, in die Q hinten dran gehängt. Hier ist end if und end for, end while. Ja? So, das ist der Algorithmus, den ich Ihnen angegeben hatte. Und jetzt die Bemerkung, die ich daran anschließen möchte, als Ergänzung zu diesem Algorithmus. Danach machen wir ein kleines Beispiel. Auch dieser Algorithmus liefert einen Spannbaum, wenn G zusammenhängend ist. Ja, wir hatten gesehen, dass wir diesen Algorithmus benutzen können, um den Zusammenhang von G zu testen. Der Graph ist genau dann zusammenhängend, wenn nach Durchlauf des Algorithmus alle Knoten markiert sind. Kein Knoten, das Label unendlich enthält. Nach dem Durchlauf dieses Algorithmus, angewandt auf den Input G, bilden die Kanten, ja, wir bekommen hier ja in dieser Situation, das V ist ein Knoten, den wir gerade betrachten, und das U ist ein Nachbar von V, das heißt, es gibt eine Kante zwischen V und U. Also U und zwischen U und dem Predecessor von U, was das V war, gibt es eine Kante. Also wir können die Kanten betrachten, V, Predecessor von V, wobei V aus V ist, ohne den Startknoten S, denn der hat keinen Predecessor, einen Spannbaum. Also dieser BFS liefert gleichzeitig einen Spannbaum mit. Das ist die Botschaft. Das ist also ein Algorithmus, den man auch dazu benutzen kann. Einen Spannbaum, den nenne ich mal T von G, so das gilt. Es gilt sogar noch mehr, Sie können noch mehr ablesen. In einem Baum gibt es eindeutig bestimmte Wege, also für alle V aus V ohne den Startknoten, ist der in T eindeutig bestimmte Pfad von S nach V in einem kreisfreien Graphen kann es nur eindeutige Wege geben oder Pfade zwischen zwei Knoten. Wenn es zwei gäbe, hätten sie einen Kreis. Ja? Also dieser Pfad in dem Spannbaum T ist eindeutig bestimmt und es ist sogar ein kürzester Pfad. Ein Pfad kürzester Länge. In G. Also Sie bekommen auf diese Weise auch die kürzesten Pfade geliefert, wenn Sie Pfade in Bäumen ausrechnen können, die ja eindeutig bestimmt sind. Ja? Also wir kriegen da ziemlich viel durch diesen Algorithmus. Beweis, das ist jetzt kurz, weil wir die meiste Arbeit schon geleistet haben. Wir hatten uns die Korrektheit des Algorithmus 3.10 in 3.11 überlegt, nach 3.11 ist bei einem zusammenhängenden Graphen dieses d von v, diese Markierung, immer ungleich unendlich für alle v aus v. Und außerdem ist d von v, gibt an, die Länge eines kürzesten Weges. Das muss in G nicht eindeutig sein, eines kürzesten SV-Pfades in G. Das muss nicht eindeutig sein, aber es gibt jedenfalls immer einen kürzesten Pfad. Und wir hatten uns auch schon überlegt, dass wenn wir hier hinten starten mit V, dann den Vorgänger nehmen und dann den Vorgänger des Vorgängers. Und so weiter, wenn wir immer weiter zurückgehen, diesen Pfad, dann kommen wir beim Startknoten raus. So funktioniert dieser Algorithmus. Ja? Und dieser Pfad von S nach V, das ist also ein SV-Pfad, der Länge, ja, der Länge d von v, das ist die kürzeste Länge eines Pfades zwischen s und v. Das ist ein solcher Pfad, das hatten wir uns alles schon überlegt, das will ich jetzt nicht mehr wiederholen. Aber der Witz ist natürlich, dass dieser Pfad in t verläuft, weil alle diese Kanten, die auf diesem Pfad liegen, in t liegen. Insbesondere gibt es von S aus gesehen zu jedem Knoten aus T einen Weg, also ist T zusammenhängend. T ist zusammenhängend und nach Konstruktion ist die Anzahl der Kanten von T um 1 kleiner als die Anzahl der Knoten von V, also ist das ein Baum. Da T nach Definition genauso viele Kanten hat, ist T ein Baum. So, das war die Theorie. Also dieser Algorithmus liefert uns einen durch dieses D von V die Länge des kürzesten Weges und durch diese Kanten, die von V nach Pred V gehen, einen Spannbaum. Also wollen wir mal schauen, ob ich das hinkriege. Also das ist Beispiel 329. Also das ist so ein Graph. Hier habe ich die Knoten jetzt nummeriert. Ja. Ja. Seien Sie froh, dass Sie sowas nicht haben. So, hier habe ich die Knoten nummeriert und wir starten jetzt diesen Algorithmus mit diesem Startknoten. Ja. Ich mache jetzt mit Rot dieses D von V, ja, die Nummer D von V, und mit Blau die Kante von V nach diesem Predecessor von V. Ja, so, also wir starten mit 1. Der Algorithmus sagt, wir müssen den nächsten Knoten, der in unserer Liste ist, von den Nachbarn betrachten, das ist das 2. Der ist noch nicht markiert, also hier habe ich die Markierung vergessen. Der bekommt die Markierung 0, der bekommt die Nummer 1. Ja? Und wir haben hier eine Kante dazwischen. So, jetzt muss ich muss alle Nachbarn betrachten. Der andere Nachbar, den ich betrachten muss, ist der hier. Der bekommt also auch die Nummer 1, weil der... Ich bin gerade dabei, alle Nachbarn hiervon abzuarbeiten. Dann bekomme ich hier eine Kante. So, jetzt habe ich alle Nachbarn von der 1 abgearbeitet. Der erste Nachbar, den ich gefunden habe, das ist der nächste in der Queue, das ist dieser Nachbar. Jetzt muss ich dessen Nachbarn abarbeiten und bekomme hier also eine 2. Den hatte ich ja schon. Das heißt, ich bekomme hier diese Kante. So, jetzt habe ich alle Nachbarn von dem abgearbeitet, jetzt muss ich alle Nachbarn von dem abarbeiten, aber die sind schon markiert, also passiert nichts mehr. So, jetzt ist der dran, jetzt betrachte ich alle Nachbarn von dem. Der erste, den ich finde, ist die 4, also das, die sollen so in der Adjazenzmatrix angeordnet sein, entsprechend diesen Nummern hier. Also der nächste, den ich finde, ist die 4, der bekommt jetzt die Nummer 3. Und ich bekomme eine Kante dazwischen. So. Dann bekomme ich als nächstes die Nummer 8. Der ist auch noch nicht markiert. Der bekommt auch die Nummer 3. Und eine Kante dazwischen. Der nächste Nachbar ist die 9. Die habe ich aber schon markiert. Also passiert nichts. Jetzt ist dieser dran. Der nächste Nachbar ist die 5. Der bekommt eine Nummer 4. Und eine Kante dazwischen. Ja, diesen Nachbarn 3 hätte ich eigentlich zuerst nehmen sollen, aber da ist schon bearbeitet und die 8 auch, also passiert nichts weiter. Jetzt ist die 4 dran. Ja. Moment, nein, jetzt ist die 8 dran. Die habe ich noch nicht abgearbeitet. Moment, stimmt das denn? Ich war von hier, die hatte ich schon gefunden, genau, jetzt ist die 8 dran, ja. Ich habe die Nachbarn von der 3 abgearbeitet, aber die 8 ist noch in unserer Queue drin, also ist die dran. Bekomme ich hier eine 4 und diese Kante. Jetzt habe ich alle Nachbarn von der 8 abgearbeitet, jetzt kommen die Nachbarn von der 4 dran. Dann bekomme ich hier eine 5. Und damit habe ich auch alle Nachbarn von der 4 markiert. Und die 4 fällt aus dem Stack, dann die 7 und dann die 5. Ja? Also Sie sehen, ich habe hier gezeigt, dass der Graph zusammenhängend ist. Ich habe die Distanzen bestimmt. Die Distanz von der 6 zur 1 ist 5. Und ein kürzester Weg erhalten Sie, indem Sie diesen blauen Kanten folgen. Ja? Also so funktioniert dieser Algorithmus. Okay. So, Sie staunen. Schön, ne? Okay, ja. Ja, man muss es einmal von Hand gemacht haben, dann darf man es programmieren. So, Sie kommen aber jetzt gleich dran, nämlich jetzt kommen gewichtete Graphen. Park. Bitte. Also die Frage ist, der Predecessor von 7 ist die 4. Nee, das kann nicht sein, weil dann wäre da eine Kante dazwischen. Also um das zu beantworten, müsste ich jetzt wieder zurückgehen. Ja? Also gucken Sie mal, ob ich alles richtig mache. Ich fange hier an. Ich bearbeite zwei Nachbarn. Zuerst den und dann den, weil der eine kleinere Nummer hat. Ja? Dann markiere ich da eine 1 und da eine 1. Dann sind die Nachbarn abgearbeitet. Jetzt kommt der dran. Der ist in der Queue zuerst. Dessen Nachbarn ist das, das ist schon markiert, und der. Dann bearbeite ich den, weil der in der Queue als nächstes ist. Das sind alle Nachbarn schon markiert. Dann kommt der dran. Ja? Der ist jetzt der Einzige in der Queue. Dessen Nachbarn markiere ich beide mit 3. Dann bin ich, die beiden sind nämlich schon markiert, dann kommt der dran. Der hat den Nachbarn, der ist markiert, der hat die kleinere Nummer, also kommt der dran und der ist schon markiert. Also jetzt ist die 4 weg und jetzt kommt die 8 dran, weil die nächste in der Queue ist. Die 8 ist von der 3 ausgehend, habe ich zuerst die 4 in die Queue getan und dann die 8. Ja? So, jetzt habe ich also die 3 abgearbeitet, jetzt kommt die 8 dran und dann markiere ich, ja, der Predecessor von der 7 ist die 8, ja. Paragraph 4, gewichtete Graphen. Also hier nähern wir uns tatsächlich den wirklichen Anwendungen der Graphentheorie, weil wir haben ja gesagt, Graphen, die Knoten sollen irgendwelche Städte oder Stromabnehmer modellieren und die Kanten dazwischen Straßen oder Zugverbindungen oder Flugverbindungen oder, wenn das Stromabnehmer sind, Elektrizitätsleitungen. Ja? Was man natürlich verbunden hat mit diesen Leitungen oder Straßen, das sind Kosten. Und die Kosten werden dadurch modelliert, dass man jeder Kante eine Zahl zuordnet, ein Gewicht. So, also die Definition ist gewichteter Graph. Falls also jeder Kante eine Zahl zugeordnet ist, die nicht negativ reell sein soll. Mathematisch ist das natürlich nichts anderes als eine Abbildung. Falls eine Abbildung, sagen wir W, von der Menge der Kanten in die nicht negativen reellen Zahlen existiert, definiert ist. Und ich Ich sage nochmal, was ich mit diesem Symbol meine. R größer gleich 0 ist die Menge aller reellen Zahlen x aus R, die größer gleich 0 sind. Also jeder Kante ist eben so eine Zahl zugeordnet, die die Kapazität einer Leitung oder die Kosten für die Leitung, die Länge einer Straße oder die Mautgebühr oder sonst was modelliert. Ja? Je nachdem, was man im Sinne hat. In diesem Falle, wenn also so ein Graph gewichtet ist, heißt die Summe der Gewichte W von E summiert über alle Kanten das Gewicht. Oder das Gesamtgewicht auch. Das ist natürlich meistens nicht so interessant, sondern interessant sind zum Beispiel eben Gewichte von gewissen Teilgraphen, wo man etwas minimieren will. Also zeichnen kann man das natürlich, wenn der Graph nicht zu groß ist, dadurch, dass man die Gewichte neben die Kanten schreibt. Also sagen wir, das sind die Knoten A, B, C, D, E, F und G. Und das soll ein vollständiger Graph sein. Dann schreibt man die Gewichte daneben, zum Beispiel 1, ich nehme jetzt mal ganze Zahlen der Einfachheit halber, 7, 9, 4, 2 und 10 und 10, 6, 5, 6, 3, 3. Ja, das ist diese einfache Notation, sehr naheliegend. Wenn Sie den Graphen als Adjazenzmatrix speichern, Sie erinnern sich, das ist ein Zahlenschema aus Nullen und Einsen, wobei jede Zeile und jede Spalte einem Knoten entspricht, und Sie machen eine 1 in eine Zeile und eine Spalte, wenn die beiden zur Zeile und zur Spalte gehörenden Knoten durch eine Kante verbunden sind. Das ist eine Datenstruktur, mit der Sie einen Graphen speichern können. Wenn Sie einen gewichteten Graphen haben, bei dem alle Gewichte größer als 0 sind, dann können Sie stattdessen anstatt der 1 einfach diese Zahl, die der entsprechenden Kante zugeordnet ist, da reinschreiben. Das heißt, das ist eine ganz effiziente Datenstruktur, um gewichtete Graphen abzuspeichern. Ja? Die Gewichte als Matrix-Einträge. So, und jetzt kommt das, was schon verlangt wurde, nämlich ein minimaler Spannbaum. Definition: sei G zusammenhängender gewichteter Graph ein minimaler Spannbaum von G Also ein Spannbaum ist ja ein Teilgraph, und in einem gewichteten Graphen ist der Teilgraph natürlich auch ein gewichteter Graph, weil Sie ja einfach die Gewichte an den Kanten nehmen können. Ja, das wird jetzt hier implizit stillschweigend mitverwendet. Ist ein Spannbaum von minimalem Gewicht. minimalem Gewicht, minimal natürlich unter allen Spannbäumen. Also damit wird natürlich zum Beispiel die Frage adressiert, wenn Sie etwa ein Elektrizitätsnetzwerk haben, bei dem es durchaus zwischen verschiedenen Knoten verschiedene Leitungen geben kann oder verschiedene Wege, ja, was kein Graph ist, also was Kreise hat, und die einzelnen Leitungen sind mit bestimmten Kosten verbunden. Wie finden Sie einen Spannbaum, der die Kosten minimalisiert? Ja? Tja, berechtigt eine Frage, ne? Soll nichts kosten. Also das, Sie sehen, das ist sehr nahe an Anwendungen, diese Begriffsbildung. Und ich gebe Ihnen jetzt, natürlich gibt es immer minimale Spannbäume, das ist klar, weil hier, wir reden nur von endlichen Objekten. Der Graph hat endlich viele Knoten und endlich viele Kanten. Er ist zusammenhängend, also gibt es Spannbäume. Es gibt nur endlich viele, weil es nur endlich viele Teilgraphen gibt, weil es nur endlich viele Teilmengen gibt von Knoten. Es gibt also nur endlich viele Spannbäume, und unter allen diesen ist natürlich einer, der das Gewicht minimiert. Im Allgemeinen gibt es mehrere minimale Spannbäume. Der ist nicht eindeutig bestimmt, das ist auch klar. Wenn Sie zum Beispiel den Graphen betrachten, bei dem alle Gewichte gleich sind, ja, dann sind alle Spannbäume minimal. So, der Algorithmus, den ich Ihnen vorstellen möchte, es gibt verschiedene Algorithmen. Das ist der Algorithmus von Kruskal, und bevor ich das formuliere, noch eine kleine Bemerkung, ein kleines Lemma. Wenn Sie einen Graphen haben, bei dem die Anzahl der Knoten größer ist als die Anzahl der Kanten plus 1, dann ist G nicht zusammenhängend. Sie brauchen also eine Minimalzahl von Kanten, um den Zusammenhang zu gewährleisten. Das ist ja anschaulich vollkommen klar. Wenn Sie zu wenig Kanten haben, dann ist das nicht mehr zusammenhängend. Ich hatte gedacht, wir hätten das als Übungsaufgabe gestellt, aber wir haben es nicht getan, also muss ich es Ihnen beweisen. Ist aber nicht schwer, wir haben ja alles schon vorbereitet. Also sagen wir es so, wäre G zusammenhängend? Dann hätte G einen Spannbaum. Einen Spannbaum. Sagen wir T gleich G von V mit Kantenmenge E', die eine Teilmenge ist von E. Weil E' eine Teilmenge ist von E, gilt dann E ist größer oder gleich E'. E' ist aber die Kantenmenge eines Baums mit Anzahl von V Knoten. Also ist E' gleich V minus 1. V minus 1 ist aber größer als E, wie hier vorausgesetzt, und das wäre ein Widerspruch. Ja, also an irgendeiner Stelle brauchen Sie etwas, und hier haben wir jetzt verwendet, dass ein zusammenhängender Graph einen Spannbaum hat. Und dazu haben wir eine Art Induktion verwendet, oder ja. Und hier haben wir verwendet, hier haben wir eine Induktion verwendet im Beweis, nämlich dass ein Baum, die Anzahl der Kanten eines Baums um 1 kleiner ist als die Anzahl seiner Knoten. So, hier kommt der Algorithmus von Kruskal, Kruskals Algorithmus. einen minimalen Spannbaum konstruiert. Die Eingabe: ist unser Graph G gleich G von VE in irgendeiner Datenstruktur? Und natürlich diese Abbildung W, das können Sie als Liste speichern natürlich, die die Kantengewichte enthält. Und G muss zusammenhängend sein. Wenn der Algorithmus nicht zusammenhängend ist, dann terminiert er zwar auch, aber er liefert keinen Spannbaum. Ja? Kann er auch gar keinen geben. Das wäre schlimm, wenn der einen liefern würde. Ja? Okay. Ausgabe ist eine Kantenmenge F, eine Teilmenge von E, sodass gilt, der Graph mit der Kantenmenge F ist minimaler Spannbaum. So, wir fangen damit an, dass wir in eine Queue die nach Gewicht sortierten Kanten reinschreiben. Also das will ich mal so. Wir sortieren die Kanten E nach dem Gewicht W. Ja? Sortiere Kanten nach aufsteigendem Gewicht. Ja, das werden wir nicht behandeln in dieser Vorlesung, weil keine Zeit mehr dazu ist. Es gibt, natürlich ist das auch eine Frage, wie sortiere ich so eine Liste von Dingen, die sortiert werden müssen, zum Beispiel nach aufsteigendem Gewicht. Da gibt es viele verschiedene Sortieralgorithmen, die werden Sie wahrscheinlich im Verlauf Ihrer Vorlesung von meinen Kollegen aus der Informatik kennenlernen. Leider gibt es in dieser Vorlesung keine Zeit dazu. Ich würde ja so gerne diese Vorlesung vierstündig halten. Also wenn Sie das auch wollten, dann könnte man da richtig schöne Sachen machen. Ja? Noch schönere, ja, meine ich. Okay, wir fangen an sozusagen mit dem Gerüst ohne Knochen. Ja? Also wir nehmen bei unserem Baum nur die Knoten und keine Kanten dazu. Damit fangen wir an. So, ich sage Ihnen zunächst mal, wie der Algorithmus funktioniert und dann schreibe ich es auf. In jedem Schritt nehmen wir eine Kante aus diesem Queue raus, die noch da ist, die also vorne steht, die also minimales Gewicht hat von denen, die noch übrig sind, und fügen die so in den gerade aufgebauten Graphen ein, dass keine Kreise entstehen. Dann schmeißen wir die Kante weg aus Q. Das ist also ein sogenannter Greedy-Algorithmus. Greedy, gierig. Der nimmt in jedem Moment das, was ihm am besten schmeckt, ja, was am besten ist. Und es ist erstaunlich, dass man damit durchkommt. Ja. Das ist das eigentliche Wunder, ja, dass man durch Gefräßigkeit gewinnt. Also, solange dieses F noch zu klein ist, also wir wollen ja einen Baum haben, und dazu muss das F, die Ausgabe, so viele Kanten enthalten, wie die Anzahl der Knoten von G minus 1. Also wir nehmen eine Kante UV, nenne ich die jetzt mal, das impliziert, dass ich weiß, wie der Anfangs- und der Endknoten dieser Kante ist, DQ. Von Q, also das ist die momentan noch drin ist und die kleinste, die wir dann rausgeschmissen. jeweils leichteste. Oder billigste Kante. Ja, wie gewährleiste ich, dass wenn ich diese Kante dazufüge zu dem, was ich schon habe, dass da keine Kreise entstehen? Nun, ich schaue, dass der Anfangs- und der Endknoten in verschiedenen Zusammenhangskomponenten liegen. Ja? Also if U, V, die beiden Endknoten, wenn die in verschiedenen Zusammenhangskomponenten des momentanen Graphen liegen, also von der momentane Graph hat die gleiche Knotenmenge und die Kanten F, also im ersten Schritt ist in F noch gar nichts drin, und wenn ich dann zwei Knoten nehme, dann liegen die natürlich in verschiedenen Zusammenhangskomponenten, dann nehmen wir einfach dieses zu F diese Kante UV dazu. Das war's. Ja, also ich schaue mir die jeweils leichteste an, wenn die Endknoten in verschiedenen Zusammenhangskomponenten des momentanen Graphen liegen, dann nehme ich sie dazu, schmeiße aus dem Q raus und betrachte die nächste. Und wenn ich insgesamt dann so viele habe, wie ich brauche, höre ich auf. Sie ahnen, was jetzt kommt, ja? Wir müssen die Korrektheit beweisen. Aber doch. Das ist ja gerade das Schöne, das ist eine intellektuelle Herausforderung. Aber bevor es so weit kommt, mache ich Ihnen ein Beispiel. Ja? Beispiel 35, Beispiel. Ja, das ist eine, ja, das ist meine Programmiersprache, ja. Gar nichts, ne? End. Also, es hört auf, ne? Beispiel. G sei der Graph aus 3,31. Ich weiß gar nicht mehr, wo der ist. Wo ist der hingekommen? Ah, da. Ich darf ihn mal kurz hier hinmachen. Also das Erste, was wir tun, ist, wir sortieren die nach Gewicht. Das ist natürlich eine Schwäche dieses Algorithmus. Wenn da sehr viele Kanten sind, muss man sehr viel sortieren, sehr lange. Ja. Deswegen gibt es auch andere Algorithmen, die ich Ihnen aber nicht vorstellen werde. AG ist die kleinste mit Gewicht 1. EG, EB, EF, DG, BC, A, B, C, D, B, G, C, G, A, F und A, G. Also sowas haben Sie jetzt gespeichert in Ihrem Q. Im ersten Schritt betrachten Sie sozusagen nur den Graphen das ist der erste Schritt, wenn Sie in den Algorithmus reinkommen. Das F ist leer. Ja, das F ist leer. Das große F, ja. So, im ersten Schritt betrachten Sie jetzt diese Kante AG vom Gewicht 1, weil die vorne steht. Die Endknoten liegen in verschiedenen Zusammenhangskomponenten des Graphen. Also nehmen Sie diese Kante dazu. Ja? Und DQ heißt, dass das jetzt durchgestrichen wird. Jetzt ist der nächste EG vom Gewicht 2. E und G, was ist damit? E und G liegen auch in verschiedenen Zusammenhangskomponenten, weil das E noch isoliert ist. Also nehmen wir den auch dazu. Und gehen hier. Dann ED. E und D, die liegen auch wieder in verschiedenen Zusammenhangskomponenten. Sie sehen, an dieser Stelle haben Sie eine Auswahl. Sie haben die beiden hier vom gleichen Gewicht und je nachdem, wie das sortiert wird, kommt entweder die, kommt die vor der oder umgekehrt. Ja? Wenn das anders ist, also wenn ich EF nehmen würde zuerst, dann hätte ich da, würde ich ein anderes nehmen. Ja? Aber es stellt sich hier heraus, in diesem Fall macht es keinen Unterschied, weil ich jetzt EF auch noch nehmen muss. Und die ist immer noch in einer anderen Zusammenhangskomponente, also immer noch isoliert. Jetzt betrachte ich DG. D und G. Und sehen Sie hier, da gibt es einen Weg dazwischen, da liegen die Endknoten in der gleichen Zusammenhangskomponente. Also schmeiße ich die nur weg. Natürlich müssen Sie nicht jedes Mal in jedem Schritt die Zusammenhangskomponenten ausrechnen, sondern Sie müssen sie nur vereinigen. Sie haben sie ja im Schritt vorher, wissen Sie, welches die Zusammenhangskomponenten des jeweiligen Graphen sind. Und in jedem Schritt werden zwei Zusammenhangskomponenten vereinigt. Ja? In jedem Schritt werden zwei Zusammenhangskomponenten vereinigt. So, was ist der nächste Schritt? BC, wie sieht es aus mit BC? Die sind überhaupt nicht... Ja? Das ist also 5 und das habe ich jetzt weg. Sehen Sie, jetzt habe ich insgesamt noch zwei Zusammenhangskomponenten. Das heißt, ich brauche noch einen Schritt, die werden jetzt vereinigt. Diese, was ist das nächste? AB, die liegen in verschiedenen Zusammenhangskomponenten. Da ist das Gewicht 6 und ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kanten erreicht, also stoppt der Algorithmus hier an dieser Stelle. Ja, schön. Okay. Und Sie sehen, die Kante 4 wurde nicht genommen, obwohl sie ein kleineres Gewicht hat als 5 und 6, ja. Also so ganz gefräßig darf man nicht sein, weil wenn Sie die 4 nehmen würden, würden Sie hier zwei verbinden, die ja insgesamt noch kleiner sind. Ja, also so ganz trivial kann der Beweis deswegen auch nicht sein, dass das funktioniert. Ja? Wie lange darf ich machen? Bis 15.15 Uhr? Ah, nein. Okay. Aber in einer Viertelstunde kriegen wir das alles hin. 3, 6 und... Bitte? Also Sie dürfen auch ruhig fragen, wenn Sie was wissen wollen. Ja? Also Kruskals Algorithmus... terminiert mit einem minimalen Spannbaum. Von G. Gut. Beweis. Deswegen habe ich Ihnen das Beispiel vorher gemacht, dass Sie an diesem Beispiel vielleicht die einzelnen Schritte des Beweises nachvollziehen können. Wenn während des Algorithmus das f kleiner ist als v minus 1, also bevor der Algorithmus terminiert, dann ist doch g von v f nicht zusammenhängend. Das liegt einfach daran, an diesem Lemma 333. Wir haben zu wenig Kanten, damit das zusammenhängend sein kann. Ja? Okay. In jedem Schritt gilt, also in jedem Schritt, ist dieser Graph g von v, f ein Wald. Ja, denn, also das ist eine Vereinigung von Bäumen, die Zusammenhangskomponente, es gibt keine Kreise, denn wir fügen nur Kanten hinzu, die in zwei verschiedenen Zusammenhangskomponenten liegen. Ja, ja, denn beim Hinzufügen von UV zu F werden zwei Bäume, das sind die Zusammenhangskomponenten der beiden Endknoten, zu einem Baum vereinigt. In jedem Schritt hier, also ganz am Anfang, hatte ich nur Knoten. Jeder Knoten für sich genommen ist ein Baum und ich vereinige zwei zu einem neuen Baum, der im ersten Schritt einfach nur aus diesem Baum bestand, A, B. Ja? Und in jedem weiteren Schritt werden zwei Zusammenhangskomponenten zu einem neuen Baum vereinigt. Also alle Zusammenhangskomponenten sind Bäume. Da G insgesamt zusammenhängend ist, existiert immer noch ein UV aus E, sodass, wenn das nicht zusammenhängend ist, die beiden Endknoten in verschiedenen Zusammenhangskomponenten liegen. Also für Zusammenhangskomponenten schreibe ich jetzt einfach Komponenten, ja, sonst muss ich zu viel schreiben. Komponenten. Von G, V, F liegen. Ja, es gibt ja, wenn ich zwei verschiedene Komponenten von G, V, F habe und zwei Knoten daraus, dann muss es einen Weg geben im ursprünglichen Graphen G, der die beiden verbindet. Also muss es auch eine Kante geben, die zwei solche Zusammenhangskomponenten verbindet. Also solange ich hier wirklich kleiner bin als V minus 1, gibt es immer eine Kante, die die Bedingungen erfüllt, die der Algorithmus stellt. Also terminiert er auf jeden Fall. Also damit Algorithmus 334 terminiert. Und zwar, also mit, sagen wir mal, wenn die Bedingung f gleich v minus 1 erfüllt ist. Das ist klar. Ich hatte hier gesagt, in jedem Schritt, also auch im letzten, ist das g von v, f ist ein Wald. Und in dem letzten Schritt ist f gleich v minus 1, also danach gilt, nach der Terminierung. Und daraus folgt wieder mit 3,25, wenn das mehr als eine Zusammenhangskomponente hätte, dann würde für jede dieser Zusammenhangskomponente ein Baum, und für jeden dieser Bäume würden Sie eine Kante weniger bekommen als die Anzahl der Knoten. Dann hätten Sie also insgesamt mindestens zwei Kanten weniger als Knoten. Das kann nicht sein. Ja? Also daraus folgt, das ist ein Baum. Also insgesamt ein Spannbaum. Ja, dass wir da einen Baum bekommen, das ist mehr oder weniger trivial. Was nicht so trivial ist, ist, warum ist der minimal? Das will ich Ihnen jetzt noch kurz skizzieren. Angenommen, das ist, glaube ich, das Schwierigste. Das war auch für mich schwierig, das zu verstehen, weil ich nirgends einen anständigen Beweis gefunden habe. Wahrscheinlich werden Sie sagen, was ich Ihnen jetzt zeige, ist auch nicht anständig. Warten Sie mal ab. So, wir nehmen mal an, das wäre kein minimaler Baum. Das Problem ist ja, dass ich in jedem Schritt so Auswahlen treffen kann. Ja, ich habe verschiedene Möglichkeiten. Sobald es Kanten gibt, verschiedene Kanten mit dem gleichen Gewicht. Ja, und es könnte ja sogar sein, dass ich, wenn ich nicht so gierig wäre und am Anfang eben etwas teurere Kanten nehme, dass ich am Schluss dann noch die billigeren übrig habe, die mir insgesamt einen leichteren Spannbaum liefern. Ja, also das sind wirklich die Fragen, die man sich hier überlegen muss. Also wir nehmen an, es wäre nicht so, und dann nehmen wir einen Spannbaum. Von minimalem Gewicht. So etwas muss es geben, das hatte ich Ihnen gesagt, das ist jetzt nur eine reine Existenzaussage. Und unter allen solchen einen, sodass die Anzahl der Kanten, die er gemeinsam hat, maximal ist. Also wir betrachten alle minimalen Spannbäume und unter allen diesen einen, der die meisten Kanten mit dem vom Algorithmus gefundenen g von vf gemeinsam hat. F ist nach Gewicht sortiert. Nach Konstruktion im Algorithmus. Jetzt nehmen wir die erste Kante aus f, sei e aus f die erste Kante die nicht in f' liegt. Wenn jede Kante von f in f' liegt, dann sind wir fertig, dann ist f gleich f'. Ja? Und sagen wir, die Kante hat die Anfangsknoten U und die Endknoten U und V. Die erste, die der Algorithmus gefunden hat, sei F0 die Menge der Kanten, vor der Aufnahme von E. Also das ist der Zustand des Algorithmus, der Kanten F0, unmittelbar bevor das E dazu kam. So, weil G von V F' ein Baum ist und ich nehme eine Kante dazu, dann hat das so viele Knoten wie Kanten dieser Baum, dann muss das einen Kreis haben, enthält einen Kreis. Sagen wir K und der Kreis muss das E enthalten, ja, also K gleich U1, U2, UM-1 und das UM ist wieder gleich dem U. Und das UM-1 ist das V. Also es muss einen Kreis geben, der die Kante E enthält. So, jetzt dieser Kreis. Also sagen wir, hier ist die Kante E, also ist das U und das ist V. So, und hier liegen zum Beispiel diese UIs. Jetzt betrachten wir folgende Kante F. Die letzte Kante aus F, die auf K liegt und vom Algorithmus aufgenommen wurde. Also die letzte Kante, die vom Algorithmus zuletzt aufgenommene Kante aus F, die auf K liegt. Ja, das könnte gleich E sein, also wenn nach E keine Kanten mehr da drauf liegen. Und sei F1 die Menge der Kanten vor der Aufnahme von F. Ja, oh, die Zeit läuft, aber ich bin gleich fertig. So, dann, weil das F aufgenommen wurde, weiß ich, dass UI und UI plus 1 liegen in verschiedenen Komponenten des Graphen, den der Algorithmus da vorfindet, V, F1. Ja, dann nimmt er das F auf und UI und UI plus 1 sind die Endknoten davon. Ja, bei allen anderen Kanten auf K, die in F liegen, die also irgendwann mal aufgenommen wurden, die wurden alle vor dieser Kante klein f aufgenommen, ja, sind die Endknoten in gleichen Komponenten, in der gleichen jeweils. Sobald die aufgenommen sind, sobald die Kante aufgenommen ist, sind die Endnoten in der gleichen Komponente, weil wir die Komponenten vereinigt haben. Und daraus folgt, weil ja noch eine Kante aufgenommen wird, das F, es existiert eine Kante E', sagen wir UJ, UJ plus 1 in K. Die nicht mit E' nicht in F, die nicht in F liegt, und UJ plus 1 in verschiedenen Komponenten. Dieses Graphen F1. Also das müssen Sie sich mal durch den Kopf gehen lassen, die Zeit ist um, ich möchte das jetzt gerne zu Ende bringen, weil F0 enthalten ist in F1, impliziert das, dass UJ und UJ plus 1 auch in verschiedenen Komponenten, aber diesmal von GV F0 liegen. Ja, dann sind sie erst recht in verschiedenen Komponenten des kleineren Graphen. Und das impliziert, dass das Gewicht von E kleiner gleich dem Gewicht von E' ist. Also E war die Kante, die aufgenommen wurde, die sich von die erste Kante, die sich von dem F' unterscheidet. Und dann ist das W von E kleiner gleich diesem W von E'. Denn sonst hätte der Algorithmus E' aufgenommen. Also an dieser Stelle hätte er, wenn das W von E' kleiner wäre als das W von E und UJ und UJ plus 1, das sind die Endknoten von E', liegen in verschiedenen Komponenten von GV F0, das ist der Zustand vor der Aufnahme von E, dann hätte er dieses E' genommen. Das ist nicht der Fall. Also ich überziehe leicht, aber nicht viel. Das bekommen Sie wieder zurück. Also sei F2, jetzt sind wir auch fertig, sei F2'. Jetzt tausche ich dieses E durch das E' aus. Also ich nehme das E' aus dem F' raus und nehme dafür das E dazu. Daraus folgt, F2' ist zusammenhängend. Dieser Graph hat einen Kreis und daraus nehme ich das E' raus, dann ist es also zusammenhängend. 3, 19, also ein Baum. Nach 3, 25. Und weil W von E kleiner gleich dem W von E' ist, ist das Gewicht von F2' kleiner gleich dem Gewicht von F'. Daraus folgt F2' ist minimaler Spannbaum. Von G, hat aber eine Kante mehr gemeinsam. Es ist nämlich F geschnitten F2'. Größer als F geschnitten F'. Und das ist ein Widerspruch zur Wahl von F'. Also Sie sehen, der Beweis ist recht kompliziert. Wenn Sie Lust haben, können Sie sich das ja mal durch den Kopf gehen lassen. Ich habe 3 Minuten überzogen, die bekommen Sie wieder zurück. Dankeschön. Denken Sie an den Donnerstag, ja?